Heike Kleffner hat gestern eine Sorge formuliert von ihr, nämlich dass Leipzig, das was am Samstag passiert ist, die Radikalisierung einer neuen Generation von Rechtsterroristen beschleunigen könnte. Sie blickt da auf den Mord von Walter Lübcke und hat darauf hingewiesen, dass die Mobilisierung, die es 2018 gab, die rassistische Mobilisierung in Chemnitz für den angeklagten Neonazi ziemlich entscheidend war. Mit dem vielleicht im Hinterkopf, wie hast du denn den Samstag in Leipzig erlebt?
Sehr widersprüchlich. Am Beginn der Demonstration, wir sind relativ früh und mit sehr vielen Kolleginnen und Kollegen der Universität Leipzig sozusagen im Versammlungsgeschehen gewesen und haben das an unterschiedlichen Stellen beobachtet. Ich habe das selbst dann angefangen an den Sammlungspunkten in der Innenstadt und das war dann doch irgendwie mit den vielen angemeldeten Versammlungen erstmal ein sehr heterogenes und buntes Bild. Man hat überall Sammlungspunkte gesehen, wo Menschen aus Westdeutschland, aus Stuttgart sich getroffen hatten, innenstadtnah, oder Pärchen aus Bayern kamen, die offenbar das erste Mal in Leipzig waren und nach dem Weg gefragt hatten. Wirklich eine relativ bunte Mischung am Anfang. Wir sind aber auch relativ früh in der Demonstration auch sehr massiv bedroht worden. Es war dann an vielen Stellen erkennbar, dass es auch eine massive Mobilisierung und Präsenz auch von militanten Neonazis und Hooligans gab. Und das hat sich dann, glaube ich, im Laufe der Veranstaltung doch ziemlich vereindeutigt im Charakter. Also mindestens ab dann, wo es in Richtung des symbolischen Fluchtpunktes dieses Tages ging, nämlich auf den Ring zu gehen, ein Stück weit. Und da hat es die Stimmung hat sich doch sehr in Richtung hochaggressiv und gewalttätig vereindeutigt, was vorher sozusagen auch schon präsent war an vielen Ecken in der Stadt. Von daher ist es tatsächlich eine sehr interessante Mischung gewesen von zwischenzeitlich einer Esoterikmesse sozusagen in der gesamten Innenstadt mit ganz unterschiedlichen Versammlungen von Christen im Widerstand über Achtsamkeitsinseln, diesen Marktschreierstand, wo es um politischen Islam ging, und eben diese wirklich riesige Demonstration auf dem Augustusplatz.
Der Anlass für das Gespräch von uns ist auch, dass es ja immer da so eine Art Narrativ gibt, der Querdenker, und das hat sowas wie DDR 2.0 bekämpfen wir hier. Die Wahl Leipzigs, nicht ganz zufällig, und auch die Idee, da den Ring zu laufen, ist ein ganz klarer Bezug. Woher kommt das? Warum dieses Narrativ?
Das Narrativ ist ja nicht so neu quasi. Also sowohl die Parallelisierung aktueller politischer Verhältnisse mit der DDR als auch quasi dieser starke symbolische Bezug auf den Mythos 1989, weniger auf die inhaltlichen Ideen der friedlichen Revolution oder der Oppositionsgruppen, als vielmehr auf dieses Umsturzmoment und dieses charismatische Straßenereignis. Das ist sehr früh schon angelegt worden oder gewesen, also spätestens mit Pegida, und hat sich dann auch nochmal konturiert, auch in Begriffen nochmal markant zugespitzt in den AfD-Landtagswahlkämpfen. Und es hat schon seit einer Weile eine starke Resonanz auch und Attraktivität und fungiert ein Stück weit wie, was wir Nadelöhr-Semantik nennen, also einen Topoi oder einen Begriff, der sehr viele politische Milieus im Grunde jetzt zusammenbringt und wo die Gefahr steht, dass eben ein neues, durch die extreme Rechte letztlich dominiertes politisches Milieu entsteht. Das hat man doch stark erleben können, auch am Samstag, wo das sehr breite Spektrum an Reden auch geprägt war, von Solidaritätsbekundungen quasi mit allen, die hier anwesend sind, und auch eingedenk der militanten Gruppen. Also da gab es dann sozusagen Slogans von: Wir sind hier alle Brüder und Schwestern, Kinder, Eltern. Das waren dann so ganz floskelhafte Vergemeinschaftungsanrufungen quasi und auch das Bekenntnis, okay, wir ziehen hier alle an einem Strang.
Das hat auch immer so eine stolz vor sich hergetragene Variante von unangepasst sein. Also etwas, was lange so als linke Domäne galt, also eine Kritik, in dem Fall ja auch an Eliten. Warum verfängt das?
Das ist in den Debatten um Ostdeutschland, um ostdeutsche Identität hat, würde ich sagen, doch ein blinder Fleck. Das ist sehr lange verengt worden auf Beobachtungen von außen, von WissenschaftlerInnen, von JournalistInnen, aber auch in der Selbstdeutung, dass sozusagen dem Osten so viel Unheil widerfahren ist, dass das auch nicht relativieren soll, wie massiv sozusagen die Einschnitte und Erfahrungen der Zusammenbruchsgesellschaften in den 90er Jahren war. Und gleichzeitig hat man, glaube ich, zu wenig auf dem Schirm gehabt, dass es doch seit einer ganzen Weile auch sehr positive, in diesem Sinne auch, wie widerständig unangepasste Identitätsangebote gibt und gab. Also ein Stück weit so ein Stolz, auch so ein Exzeptionalismus, also dass man was Besonderes ist, dass Ostdeutschland eigentlich das bessere Deutschland sei. Das ist eine Entwicklung, die hat sich angedeutet schon so in den so Anfang der 2000er Jahre. Interessanterweise und auch kein Zufall, glaube ich, in der Linie auch zum Samstag innerhalb von gewaltaffinen Fußball-Hooligan-Milieus. Da gab es ja innerhalb von Ostdeutschland eine intensive Debatte. Quasi der Osten ist härter und eine starke Abgrenzung auch gegen westdeutsche Fußballfanszenen und Überlegenheitsgefühle sozusagen, dass man doch sehr viel gewaltbereiter sei. Und das ist in der Zeit schon hat sich das sozusagen ausformuliert durch diese positiven Identitätsbezüge. Und das ist ein Beispiel, was ich immer gern nenne, wenn so wieder dieses Jammer-Ossi-Narrativ ankommt, wo man sagt, okay, man muss sich nur mal angucken, wie selbstbewusst meinetwegen Dresdner Fußballfans unter Ostdeutschland rufen, durch westdeutsche Städte ziehen. Das muss man doch nochmal wahrnehmen.
Es gibt eine Person, die da immer so auch so ein bisschen herausgestellt wird in den Diskussionen, auch jetzt in Leipzig. Das meint jetzt nicht Hooligans aus dem Spektrum von Dynamo Dresden, sondern das meint tatsächlich jemanden, der in der Nikolaikirche Ende der 80er Friedensgebete organisiert hat, der für viele wohl auch eine Vorbildfunktion hatte, nämlich Christoph Wonneberger, der eben auch dann am Samstag auf so einer Bühne spricht und sich hinstellt und sagt, wir sind die Erben der friedlichen Revolution. Was kann man so jemanden wie Wonneberger entgegenhalten?
Ja, wir hatten auch schon geredet miteinander auf einer der letzten Demonstrationen in Leipzig, wo deutlich weniger waren. Das waren ja bis jetzt sozusagen Mobilisierungen gewesen im niedrigen dreistelligen Bereich. Ich war auch selber erstmal überrascht, weil er eben so eine wirklich Schlüsselfigur auch für die Leipziger Oppositionsszene gewesen ist. Und gleichzeitig würde ich sagen und ihm auch entgegenhalten, dass sich natürlich über diese symbolischen Bezugnahmen hinaus sich doch offenbar auch bei ihm im Reden nochmal was verändert hat. Auch am Samstag auf der Bühne, dass die Begrüßung von ihm ja war sozusagen liebe Freunde und liebe Feinde. Und er hat sich dann nochmal korrigiert und gesagt, so, okay, liebe Gegner. Das sind sozusagen Unterscheidungen, die meilenweit entfernt sind von dem, was damals die Friedensbewegung in der DDR vorgelebt hat. So, also da ging es schon auch gerade Ende der 80er Jahre ein Stück weit um ein konfrontativeres Auftreten gegenüber dem Staat, aber es war dann doch immer geprägt davon zu sagen, okay, wir suchen den Dialog auch mit staatlichen Institutionen. Und da hat sich doch was auf eine irritierende Art und Weise verschoben, wo man jetzt nicht sagen kann, da ist jemand naiv nur reingestolpert in diese Bewegung.
Interessant fand ich auch die Bezüge, du hast schon gesagt, Symbole, mit der Politik gemacht wird. Ist auch nochmal am Sonntag, gab es dann am Völkerschlachtdenkmal auch nochmal eine Art Kundgebung. Auch dieses Aufstellen von Kerzen vor der sogenannten Runden Ecke in Leipzig, also so ein Andocken auch an Symbole von 89. Und die Frage, die sich mir so stellt, ist dieses politische Reenactment, was da betrieben wird, eins, was tatsächlich funktioniert? Also ist das etwas, wo medial auch natürlich drauf abgehoben wird, wo ich anfangs dachte, naja, das ist halt eigentlich total lächerlich, die Wirkungsmacht von mir vielleicht auch dann einfach unterschätzt wurde, funktioniert dieses politische Reenactment? Warum?
Weil es natürlich ein ganz zentrales, auch ikonografisches Motiv quasi der gesamtdeutschen Erinnerungskultur ist, ein Stück weit. Es ist auch sozusagen hoch aufgeladen, auch eng verknüpft mit diesem charismatischen Straßenmoment sozusagen, was auch nochmal ein Licht wirft auf viele Schieflagen innerhalb der Erinnerungskultur, was nochmal ein eigenes Thema wäre. Und sie haben sehr geschickt eine doch wirkmächtige Bildpolitik geschafft am Samstag, wo jetzt die Frage offen ist quasi, was sie daraus machen, aus diesen starken Bildern. Also im Medial ist es jetzt im Moment noch nicht so durchgedrungen, ist mein Eindruck. Ich glaube, was viel stärker ist, ist diese Euphoriewirkung nach innen ein Stück weit. Bei allen Dissonanzerfahrungen, die man da kognitiv haben muss, als Beteiligter würde ich vermuten quasi, dass man zwar einerseits in einer großen Masse dann mit Kerzen über den Ring läuft, aber die ja jeder sehen konnte, dass das auch nur möglich war, weil es dieses, sag ich mal, Hogesa-Moment gab. Ja, das ist ja sozusagen diese Widersprüchlichkeit in der Bildsprache, dass ohne die Hooligans und militanten Neonazis der Ring auch nie hätte frei gegeben werden können.